Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Ich hole euch jetzt 2 Stunden lang das Internet ins Radio. Tach. Facebook ist eine richtig fiese Sau. Ja, die speichern nämlich eure Daten in den USA und dann, was passiert dann? Ja, dann schnorchelt die NSA einfach mal schön die Daten ab. So geht das aber nicht, sagt zumindest Max Schrems und hat dagegen geklagt. Und jetzt ist das Ganze sogar vom Europäischen Gerichtshof. Was genau dahinter steckt, das hört ihr hier in der nächsten halben Stunde. Bei Trackback haben wir jede Woche auch für euch 7 Songs aus der Netzmusikwelt. Heißt, solche Musik, die ihr kostenlos euch aus dem Internet runterladen könnt, meistens unter der Creative Commons oder kurz auch der CC-Lizenz. Und wir haben natürlich immer totale Superperlen dabei. Die kennt ja dann immer meistens auch nicht unbedingt jeder. Könnte auf jeder Party also mit punkten, dass ihr ganz neue, frische Musik habt, die sonst vielleicht keiner so richtig kennt. Und den Anfang machen heute The Blue Stones mit Make Your Move.
There's one thing I've learned in all my years. Sometimes you gotta say, what the fuck? Make your move.
So lässige Musik gibt es zum kostenlosen Download im Internet, The Blue Stones. Make your move. Ihr müsst einfach mal in unser Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da gibt es dann nämlich den Download-Link.
Fritz Trackback. vom WWW ins RADIO.
Das bringe ich ja euch immer hier an dieser Stelle. Ich habe so einen Schergen, das ist Wayne Schlegel. Den stecke ich dann immer ins Internet und sage dem, such mir mal ein paar coole Sachen raus, die euch auch interessieren könnten. Und die stellt er euch dann immer zusammen.
Schon lange gibt es nicht mehr einfach nur das klassische Selfie vom Gesicht. Ihr macht Selfies von eurem Hintern, euren Beinen, dem Dekolleté und sie alle haben einen Extranamen. Wenn ihr wissen wollt, was ein Healthy, ein Nelfie oder ein Beach-Hotdog ist, schaut mal bei jetzt.de vorbei. Da hat euch Sina Pousset die Selfie-Stücke auseinandergenommen. Vielleicht seid ihr häufiger mal auf der Suche nach Urlaubsinspirationen bei Instagram. Stundenlang könnt ihr euch da durch Bilder von Traumstränden, Bergpanoramen und Luxushotels oder einfachen Baumhäusern klicken. Wie wär's denn, wenn ihr was Tolles seht und es direkt buchen könnt? Das gibt's! Eine Hotelkette bietet diesen Service nun bei Instagram an. Hotel per Twitter buchen gibt's übrigens auch schon. Wie es funktioniert, lest ihr bei den Salzburger Nachrichten. Bei Spotify könnte das Gratisangebot in Zukunft etwas dürftiger ausfallen. Der Plattenkonzern und Musikmarktführer Universal möchte nämlich den Zugang auf seine Musik einschränken, damit mehr Leute zum Bezahlangebot von Spotify wechseln. Da soll es dann auch weiterhin unbegrenzt die Musik von Universal-Künstlern wie Kendrick Lamar, Taylor Swift oder Deichkind geben, berichtet der IT-Nachrichtendienst Heise.
Alles das, was Wayne euch gerade hier präsentiert hat, könnt ihr natürlich auch nochmal nachklicken. Ihr geht einfach in unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr alle Links, alle Netzmusik und sogar noch im Anschluss an diese Sendung einen Podcast. Wahnsinn! Facebook ist ja nicht blau, sondern schwarz-weiß dieser Tage. Der Absturz der Germanwings-Maschine, der hat nämlich dafür gesorgt, dass viele Menschen ihre Profilbilder in schwarz-weiß geändert haben. Der Hashtag Germanwings ist auch heute noch unter den höchsten bei den Trending Topics bei Twitter, also auch bei Facebook und Co. wird öffentlich getrauert. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Auf mich wirkt manchmal dieser ganze Betroffenheitszirkus doch etwas heuchlerisch. Ich habe deswegen beim Internetsoziologen Dr. Stefan Humer mal nachgefragt, gibt es da eigentlich sowas wie ein richtig oder falsch bei der öffentlichen Anteilnahme im Netz?
Nein, das würde ich nicht pauschalisieren. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung und das ist auch völlig in Ordnung. Der eine mag das und braucht das auch und weiß, dass es ein Weg für ihn ist, damit umzugehen. Der andere lehnt das vollständig ab. Das ist wie immer bei Trauer sehr individuell und so ist es auch im Internet.
Ja, wenn Leute bei Facebook jetzt aber ihr Mitgefühl posten und dass sie so total bei den Angehörigen sind, denke ich eher immer so ein bisschen, ja, das haben sie jetzt eben schnell mal auf dem Smartphone getippt und danach machen sie einfach das nächste Selfie direkt wieder ganz gut gelaunt aus dem Fitnessstudio. Ich habe da Stefan Humer doch noch mal gefragt, ob ich vielleicht da auch ein bisschen zu einseitigen Blick auf die Leute habe.
Nein, das mag sicherlich vorkommen. Das ist aber dann natürlich im nicht-digitalen Leben genauso. Man trifft vielleicht jemanden, von dem man das gehört hat, redet da auch nur eine Minute drüber und dann geht man im Prinzip auch wieder zur Tagesordnung über. Das ist aber auch ein völlig normaler Ablauf. Das wird natürlich durch das Internet ein bisschen verkürzt. Also da hat man tatsächlich ja nur diesen geringen Aufwand. Aber vom Prinzip her, wenn jemand das wirklich ehrlich meint und da eine Minute drüber nachdenkt, ist mir persönlich lieber, als wenn er da gar nicht drüber nachdenkt. Und ob er das nun über das Internet ausdrückt oder persönlich, das ist dann auch relativ egal.
Es wird ja immer noch weiter fleißig gepostet und getwittert, aber jetzt geht's vor allen Dingen um die Depressionen des Piloten, denn jetzt scheint irgendwie die große Angst vor Depressiven zu herrschen. Ein Twitter-Nutzer versucht, das Ganze folgendermaßen mal zu relativieren.
Churchill litt auch an Depressionen und trotzdem stand der Großbritannien in großer Not zur Seite. Nur wenige Depressive sind Massenmörder.
Eben. Und manche glauben ja auch gar nicht, dass der Pilot vorsätzlich zum Mörder werden wollte. Vielleicht waren ja auch die Nebenwirkungen von den Tabletten gegen die Depressionen schuld, glaubt ein anderer Twitter-Nutzer.
Könnte es nicht sein, dass der Pilot tief eingeschlafen ist, weil der vor dem Flug bestimmte Medikamente genommen hat? Nur ein Gedanke.
Ja, Ratlosigkeit und Spekulation, das ist wahrscheinlich genau das, was im Moment in sozialen Netzwerken passiert. Offline ist das mit der Trauer ja manchmal ein bisschen einfacher, zum Beispiel bei so einer Beerdigung. Da hat man eigentlich so ein Schema F, an das ihr euch halten könnt. Aber so eine Art Netiquette für Trauer im Netz, die gibt's ja noch gar nicht so richtig, glaubt auch Dr. Stefan Humer.
Nee, das ist noch relativ neu alles. Das Phänomen hat sich noch nicht so ausgeprägt, dass wir sagen können, da gibt's bestimmte Standards oder Normen. Das wird sicherlich irgendwann nochmal der Fall sein, dass das eine üblicher ist als das andere. Aber momentan gibt es das sicherlich so noch nicht in dieser verbindlichen Form.
Also kann im Moment noch jeder von euch absolut nach seiner Art sowohl im Netz als natürlich auch offline trauern. Irgendwie ist das ja auch ganz gut und diese Individualität dafür ist auch das Internet da. Er ist ja gerade mal 27 Jahre alt, er ist studierter Jurist und er nimmt es mit keinem Geringeren auf als mit Facebook. Und das schon seit Jahren, der Österreicher Max Schrems. Am Dienstag war eine Anhörung von ihm vor dem Europäischen Gerichtshof. Max Schrems hat nämlich mit seiner Initiative Europe vs. Facebook gegen das soziale Netzwerk geklagt, weil es sich in Bezug auf den Datenschutz nicht an europäisches Recht hält. Und seine Klageschrift hat dann wiederum dazu geführt, dass sich nun sogar eben der Europäische Gerichtshof mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mit Max telefoniert und mal nachgefragt, was da nun seit Dienstag genau am EuGH verhandelt wird.
Also beim EuGH geht es jetzt darum, um ein Vorlageverfahren. Das kommt aus dem irischen Verfahren heraus. Im Hintergrund geht es darum, dass meine Daten und wie auch die Daten von allen anderen Facebook-Nutzern in Europa mal an Facebook Irland gehen und die geben dann die Daten an die Facebook USA weiter und die geben es wiederum an die NSA weiter. Jetzt ist das Problem, Daten dürfen von Irland in die USA nur dann fließen, wenn dort ein sogenanntes angemessenes Schutzniveau herrscht, wie das Gesetz sagt. Und das Argument war, naja, nachdem wir jetzt nach Snowden wissen, wie da die Massenüberwachung in den USA läuft, eben auch bei Facebook-Daten, dann kann das wohl kein angemessenes Schutzniveau sein. Und das hat das irische Gericht mal an den EuGH weitergeleitet, um das zu klären. Da geht es aber jetzt nicht direkt um Facebook, sondern eben um die NSA-Überwachung. Und was auch immer da rauskommt, ist dann auch relevant für die Apples und Googles und alle anderen, die bei diesem Überwachungssystem dabei waren.
Was würde denn im besten Fall dabei rauskommen? Also was wäre der Wunsch, was du damit auch vielleicht hättest bewirken können?
Derzeit wird der Datentransfer zwischen Europa und die USA in sogenannten Safe Harbor Entscheidung geregelt. Ist aus 99, weil die USA damals wahnsinnig viel Druck gemacht haben, wie Europa Datenschutz eingeführt haben. Die haben gesagt, das ist ein Handelshemmnis, unsere Grundrechte und überhaupt und so weiter. Und deswegen hat man in den USA so ein System eingeführt, wo sich US-Unternehmen freiwillig selbst zertifizieren können zu solchen Prinzipien. Und diese Prinzipien sind ein müder Schatten des europäischen Datenschutzrechts. Und dann können diese Unternehmen Daten aus Europa bekommen. Das Spannende ist, dass die halt ein viel niedrigeres Niveau als die Europäer da haben müssen und damit sogar einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber europäischen Unternehmen. Und deswegen ist Safe Harbor auch schon lang kritisiert worden, weil es eigentlich nie wirklich einen Schutz gegeben hat. Jetzt ist das Problem, dass genau diese Safe Harbor Daten eben auch für die Massenüberwachung durch die NSA verwendet werden. Und das war endgültig der Punkt, wo sich die Frage gestellt habe, ob diese Entscheidung aus 2000 von der EU-Kommission überhaupt heute noch gültig sein kann, weil wir einfach wissen, dass diese Idee von einem angemessenen Schutzniveau in den USA einfach vollkommen abstrus ist. Und das war auch ganz spannend, weil einfach die Richter da die EU-Kommission wirklich vorgeführt haben und, ja, sagen wir mal so, sehr, sehr massive Zweifel angemeldet haben und die Kommission selbst dann irgendwann einmal in der Verhandlung zugegeben hat müssen, dass sie eben nicht sicherstellen können, dass die Daten in den USA sicher sind. Das war dann gegipfelt im Ding, derzeit können wir ihnen nur empfehlen, alle ihre Accounts zu löschen, um sozusagen sicher zu bleiben. Und das ist eigentlich nicht die Idee von einem Rechtsstaat. Ne?
Das heißt, im Kern geht es dir eigentlich darum, dass Facebook oder eben auch andere Anbieter die Daten von europäischen Nutzern nicht mehr in den USA speichern sollen, damit wir also sicher gehen können, dass unser Datenschutz tatsächlich auch gewahrt bleibt.
Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch alle möglichen anderen Lösungsmöglichkeiten. Es gibt auch einen anderen Artikel, wo man im Einzelfall dann trotzdem Daten übermitteln kann. Also es geht überhaupt nicht darum, sozusagen eine Barriere zu den USA aufzubauen, sondern zu sagen, ihr könnt nicht einerseits Massenüberwachung machen und auf der anderen Seite auch noch einen privilegierten Status haben. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Wie man das dann im Einzelfall löst, das ist wirklich eine Frage, wie der EuGH das sieht, beziehungsweise wie er den Konflikt löst. Also es ist vollkommen klar, dass der Konflikt irgendwie angekommen ist. Es gibt aber verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Das wird noch ganz spannend, wie man das genau macht. Das große Problem ist für die großen Konzerne, die halt auf der einen Seite in Europa sich an Datenschutz halten müssen und gleichzeitig in den USA an diese Überwachungsgesetze. Denen dreist jetzt den Arsch, wie man auf Österreichisch gut sagt, weil die einfach da auf zwei Sesseln sitzen und diese beiden Sesseln halt einfach woanders stehen. Das Grundproblem ist bisher, dass wir in Europa unsere Rechte nicht durchgesetzt haben. Das heißt, die amerikanischen Unternehmen haben sich halt mal auf den amerikanischen Sessel gesetzt, weil wenn man sich von dem runtersetzt, dann gibt es mehr Probleme, als wenn man in Europa die Gesetze ignoriert. Und das ist eigentlich so das unterliegende Spannende bei der ganzen Kiste.
Was würde denn passieren, wenn Facebook, um das wieder als Beispiel zu nehmen, die Daten von europäischen Nutzern nicht mehr in den USA speichern darf? Wie würde sich das auswirken oder könnte sich das auswirken?
Gerade bei Facebook ist es relativ kompliziert, weil es eben ein Netzwerk ist und die Daten ja miteinander vernetzt sind de facto. Technisch wäre das jetzt relativ schwierig zu lösen. Organisatorisch ist es so, dass Facebook ja zum Beispiel in Schweden schon ein Datenzentrum hat, also sozusagen die Infrastruktur wäre durchaus da. Wie man das dann genau löst, ist wirklich spannend. Das sind dann Sachen, die man nach einem Urteil sich überlegen muss. Derzeit ist es halt so, dass die Unternehmen einfach die Gesetze ignorieren und halt Systeme bauen, die billig sind und gut funktionieren für sie und einfach sind, aber halt einfach nicht gesetzeskonform sind. Da wird ziemlich billig in den Kauf genommen, dass man sich da zum Helfer für Massenüberwachung macht. Und das ist schon recht problematisch. Das unterliegende Problem ist aber auch ein größeres, dass wir an sich so eine Art Privatisierung der Überwachung sehen. Das heißt, wir haben Privatunternehmen, die immer mehr Daten sammeln. Die Staaten sagen sich, nett, super, lassen wir uns bitte hinten noch einmal einstecken in die Serverzentren. Und das ist auch ein Trend, der da ein bisschen mit am Tisch liegt, dass eben Staaten gar nicht mehr selbst unbedingt überwachen, sondern nachdem ja die Googles und Apples und Facebooks und was weiß ich, welche anderen uns ja schon gut genug überwachen, probiert man dann einfach diese Daten abzusaugen und Hände halt zu beschlagnahmen oder direkten Zugriff zu kriegen. Und das ist durchaus auch eine Entwicklung, die spannend ist. Und da ist dann wirklich spannend, wie weit der EuGH geht bei der Begründung, bei den Ausführungen, bei seinem Urteil, wie weit er überhaupt in diese Themen dann zu denen was sagt. Das kann also von einem sehr kleinen Impact bis zu einem sehr großen haben.
Wie es dann also ausgehen wird, das können wir euch erst in ein paar Monaten sagen. So lange werden nämlich die Verhandlungen dauern. Noch mehr zum Hören und Nachlesen zum Thema Datenschutz und Facebook gibt's bei uns im Trackback-Blog.
It's like heaven in here. 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 I don't care about your past. I really don't care about your future. I can feel it right now, right here. That's all that matters. And it feels like when you take me there. Feels like yeah.
Ja, seit Jahr und Tag wirkt ja Blocksonic schon mit seinen Samplern für gute, kostenlose Netzmusik. Und scheinbar gibt's aber immer noch offene Fragen, was denn jetzt eigentlich mit dieser kostenlosen Musik hier ist. Warum alle anderen wollen doch auch Geld dafür. Aber ja, Blocksonic, die lassen nicht locker. Die haben jetzt bereits Ausgabe 47 ihrer Netblock-Reihe veröffentlicht. Mit da drauf unter anderem Valley Hush mit Bedrooms, den Song, den ihr gerade eben gehört habt. Und ich kann euch eins sagen, hört euch diesen gesamten Sampler an, dann werdet ihr alle verstehen, dass es auch wirklich gute, kostenlose Musik gibt und dass es sich lohnt, sie auch zu verteilen.
Fritz Trackpick. Vom www ins RADIO.
Bringt euch ja jede Woche Wayne Schlegel ein paar Tipps aus dem Netz und diese Woche mit dabei. Twitter, neue Livestreaming-Dienste und was das eigentlich mit diesem digitalen Zeitalter und der UN alles zusammenhängt.
Das digitale Zeitalter ist auch bei den Vereinten Nationen angekommen. Der UN-Menschenrechtsrat hat eine Entschließung zu Privacy in der digitalen Welt angenommen. Damit wird es nun zum ersten Mal einen Sonderberichterstatter geben, der sich nur um euer Grundrecht auf Vertraulichkeit und Datenschutz in der digitalen Welt kümmert. Kritik kam natürlich unter anderem aus den USA. Warum, lest ihr beim IT-Nachrichtendienst Heise. Twitter hat ein neues Ass aus dem Ärmel geschüttelt, den Livestreaming-Dienst Periscope. Mit nur wenigen Handgriffen könnt ihr direkt über euer Smartphone live ins Internet streamen und eure Twitter-Timeline erfährt davon. Letzte Woche war noch die App Meerkat der letzte große Schrei in Sachen Livestreaming bei Twitter. Das könnte sich nun geändert haben. Spiegel Online hat verglichen, was die beiden Apps so können. Herzlichen Glückwunsch, Twitter! Das soziale Netzwerk ist vor wenigen Tagen 9 Jahre alt geworden. Und wie es sich für einen echten Twitterer gehört, hat Twitter-Co-Gründer Jack Dorsey diesen Anlass mit 9 Tweets gefeiert. Auch Twitter Deutschland hat mitgemacht und hat aus jedem der letzten 9 Jahre den wichtigsten Tweet herausgesucht. Mit dabei zum Beispiel Hashtag Aufschrei und Barack Obama.
Ihr könnt ja auch direkt mal gucken, ob euer Lieblingstweet mit dabei ist. Müsst ihr einfach mal in unser Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Denn da findet ihr immer nochmal alle Linktipps zum Nachklicken. Und das ist Netzmusik von Lorenzo's Music. I never wanted to say. Ich liebe diesen Song.
Oh,
Ja, alles, was ja nicht alt und grauhaarig ist, hat ja gar keinen Bock mehr per se auf Politik und Ernsthaftigkeit. Das sagen zumindest gerne die Grauhaarigen. Aber vielleicht müssen einfach Nachrichten und Politik für Menschen in unserem Alter ein bisschen anders präsentiert werden. Und neue und kreative Formen, das zu machen, gibt's natürlich vor allen Dingen im Netz.
Und was mich noch mehr nervt, ihr stärkt die Rechtsextremen so krass und ihr merkt es nicht mal. Mit jedem ausgebrannten Polizeiwagen und mit jedem verdammten Stein sorgt ihr dafür, dass rechte Gewalt immer mehr verharmlost wird von irgendwelchen Dödeln, die dann auf euch zeigen im Sinne von, ja, guck mal, die Linksextremen, die sind ja noch viel schlimmer.
Ja, ein gutes Beispiel dafür ist der YouTuber Raik Anders. Der hat den YouTube-Kanal Armes Deutschland und da bespricht er alles, was so in der Bundespolitik bei uns passiert. Mit ihm wollte ich mal darüber reden, wie Politik denn eigentlich verpackt werden muss, damit sie eben nicht genauso grauhaarig daherkommt wie die Leute, die ja immer behaupten, ihr würdet euch alle nicht mehr für Politik interessieren. Raik macht sehr provokative Videos mit sehr, sehr viel Haltung. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob das der richtige zeitgemäße Umgang mit politischen Themen ist.
Ich glaube, was junge Leute oder generell vielleicht auch politische Betrachter oder wer auch immer sich gerne wünschen, ist, dass es nicht immer nur darum geht, dass man jetzt immer möglichst abwiegelt, immer so 100% alles abdeckt, irgendwie, was es so an Meinungen gibt und sich immer so, so Merkel-mäßig in irgendwelche Vielleichts und übrigens flüchtet, sondern dass die Leute auch wirklich mal Positionen beziehen. Und das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel sehr gerne mache, dass ich mich halt nicht hinstelle und sage, so Leute, das ist Position A und das ist Position B und jetzt gute Nacht, sondern dass ich halt schon sage, was meine Position C dazu ist. Und ich glaube, so eine gewisse einordnende Funktion bei dem Nachrichtengeschehen und sowas übernehme ich da. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Leuten ganz gut gefällt, wenn dann jemand auch wirklich mal seine Meinung sagt und nicht immer nur so sich irgendwie so zurückzieht und sich möglichst wenig angreifbar machen will.
Wenn du was siehst in den Nachrichten, was du spannend findest und auch gerne bei dir auf dem Kanal hättest, wie verpackst du das dann anders?
Also was ich immer versuche, ist eigentlich das aktuelle Tagesgeschehen mit solchen Internet-Trends zu verbinden, also diese 9-Gag-Gesichter und so weiter. Und ansonsten, ich habe halt angefangen mit solchen Fotobildchen, also so kleinen Cartoons, die ich so zusammengebastelt habe und habe damit halt so kleine Cartoon-Bilder quasi veröffentlicht auf meiner Facebook-Seite, weil mein Ziel ist es immer, möglichst komplexe Sachverhalte dann doch eher so für Leute zugänglich zu machen, indem ich sie sehr einfach darstelle, sei es als Comic oder was auch immer. Und habe dann irgendwann auch angefangen, Videos zu machen, jetzt nicht aus so einer gewissen Berühmtheitsgeilheit heraus oder so, sondern tatsächlich, weil manche Themen kannst du halt nicht in so einem kleinen Bild einfach zusammenfassen und dann gibt dir halt Video nochmal sehr viel mehr Spielraum, um das abzudecken. Und deshalb bin ich dann irgendwann von reinen Comic-Bildchen auf Videos umgeschwenkt.
Das, was du machst, immer mal einen anderen Dreh finden, Politik vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Glaubst du, dass das besser ankommt, gerade auch, weil du eben nicht der 50-plus-Nachrichtensprecher bist, der versucht, einem jungen Menschen die Welt zu erklären?
Ja, und das merke ich ja auch. Also ich merke auch, dass das durchaus Anklang findet, wenn mir dann zum Beispiel irgendwelche 14-jährigen Kids dann schreiben von wegen so, ey, keine Ahnung, früher hat mich das nie interessiert, aber so in der Art und Weise, wie du das aufziehst, so auf einmal finde ich das spannend und auf einmal ziehe ich mir Nachrichten auch rein. Und das sind halt so diese kleinen Erfolge im Alltag, worüber man sich dann freut, wenn man sieht, dass das nicht alles so komplett einfach umsonst im Netz verschwindet, sondern dass die Leute sich das durchaus auch zu Herzen nehmen und da sich auch wiederfinden können.
Nicht allen Leuten passt ja so, was du immer so machst auf deinem Kanal, schon alleine, weil du sehr, sehr viel Haltung da auch immer reinlegst. Ich erinnere mich zum Beispiel, du hast auch ein Video gemacht über die Blockupy-Proteste, hast da sehr gegen die Linken gewettert. Das stößt natürlich immer nicht unbedingt auf Gegenliebe, sondern es gibt vor allen Dingen auch viel Gegenwind. Wie gehst du denn damit um?
Also grundsätzlich ist es immer so, egal was du postest, du wirst immer eine Gegenmeinung dazu haben. Du kannst auch jetzt das süßeste Hundebaby der Welt irgendwie posten und trotzdem werden irgendwelche Leute kommentieren, oh mein Gott, ich hasse Hunde oder wieso musst du das denn posten, wieso fotografierst du das? So, also egal was du machst, du wirst eh immer von irgendeiner Seite Anschiss bekommen. Und natürlich ist es jetzt im politischen Treiben nochmal ein bisschen härter so, dass die Leute auch wirklich so, boah, sind die sauer teilweise. Ne? Also wenn du irgendwas schreibst, was den Leuten nicht gefällt, so die drehen ja teilweise richtig durch. Das gehört aber einfach dazu, denke ich mal. Und ich finde es auch, ich glaube, es spricht mehr dafür, oder ich finde es auch besser, wenn die Leute sich auch so ein bisschen daran reiben können und dadurch eine Diskussion entsteht, als wenn das jetzt einfach so komplett niemanden interessiert und halt niemand drüber spricht. Von daher kann ich damit absolut leben. Und auch was jetzt tendenziell oder sag ich mal generell andere Meinungen angeht. Ich finde es auch immer besser, wenn sich Leute auch zu Wort melden dazu, die halt eine komplett andere Meinung haben, als wenn alle nur im Kreis stehen quasi und sich gegenseitig zunicken. Ich finde auch gerade in den Kommentarbereichen bei mir entspannen sich auch immer sehr sachliche Diskussionen auch teilweise. Also ich finde es auch schön, wenn man dann die anderen Standpunkte mal mitbekommt. Und dass es trotzdem, also obwohl teilweise die Emotionen so ein bisschen überschwappen, dass es trotzdem noch sachlicher zugeht als zum Beispiel bei der AfD oder NPD oder so, wo die Leute dann irgendwann komplett durchdrehen.
Raiks Videos könnt ihr euch anschauen auf seinem Kanal Armes Deutschland und der Titel ist genauso provokativ wie seine Videos. Die Links dazu kriegt ihr in unserem Blog zur Sendung truckback.fritz.de.
Gold chain. Like we just want our moms to never want things, and we don't want a demo dog, we want the whole game. But if you keep on doing you, your niggas won't change. Hey man, it's not my fault, my niggas won't change. That's all they see on TV is flashing lights and gold rings. Maybe you should ask the question, why this shit been so sane? My block feel like old dog, cause all I ever see is Kane. Yeah, oh yeah, we stuck on our phones, and we don't talk enough to know we lost the structure at home. But y'all ain't had this shit, so you can't tell me how we do wrong. Plus y'all was doing wild shit, like fucking girls with no combs. Families up in two homes, pop a rolling stone, that's your generation. Face it, y'all left a bad example for your kids, kids to sample. And don't blame it on the man, cause back then they was all on acid. Far as I'm concerned, you niggas could've had that head start. He said, hold up, youngin', don't get smart. I see you had your dad at home, but you ain't never had to raise a family. Why you grab a hold of racial barriers set inside of all them interview lines? All you do is watch the movies and sit back and recline. You see, you
owe it to yourself, and you owe it to your friends to help them unlock all they wealth. I know you sitting back pissed off, like you just want a beer and a big love, like you just want some hoes and some gold chains, like we just really want our moms and never want things, and we don't want a demo dog, we want the whole game. But if you keep on doing you, your niggas won't change. Won't change.
Guess my niggas won't change. Won't change. I guess my niggas won't change. Won't change. I'm glad my niggas won't change.
Collaborate zusammen mit Janessa Marie und Zoe, All Mine heißt der Song. Und Collaborate hat normalerweise eigentlich sich so eher im Hintergrund gehalten, ist Produzent diverser Hip-Hop-Größen, unter anderem zum Beispiel von Sage the Gemini. Und jetzt hat er aber Bock, auch mal eigene Sachen zu machen, mit denen er auch selber ein bisschen im Rampenlicht stehen kann. Und die gibt es kostenlos im Netz. Ihr braucht nur mal im Blog vorbeischauen und dann findet ihr da einen Download-Link. Ich hab's euch ja schon versprochen. Ich entführe euch noch in Traumwelten und vielleicht habt ihr euch ja gerade auch schon ein bisschen darauf eingestimmt. Bei Instagram gibt es nämlich nicht nur fotografiertes Essen, sondern da gibt es auch richtige Kunst und vor allen Dingen auch wunderschöne Traumwelten. Zum Beispiel die von Robert Jahns. Der hat mit seinen Bildern, die so sehr surreal anmuten und irgendwie ja fast eben wie eine Traumwelt halt sind, schon 670.000 Follower gesammelt. Kann euch mal so ein Beispiel geben. Es gibt da zum Beispiel so ein Foto von einem gefluteten Venedig und unter der Wasserdecke erhebt sich so ein Wal oder es gibt Bilder von Rehen, die in so Nebel stehen. In Blütenmeeren, ihr müsst euch es auf jeden Fall mal anschauen. Noise7 heißt sein Account. Und weil ich diese Bilder so unfassbar verrückt finde und wunderschön und gar nicht weiß, wie die eigentlich zustande gekommen sind, musste ich den Robert ganz, ganz dringend mal treffen. Und meine erste Frage an ihn war, all diese Fotos sind ja mit dem iPhone aufgenommen, aber die müssen ja auch irgendwie bearbeitet werden, damit diese Traumwelten daraus entstehen. Machst du das auch alles mit dem iPhone?
Das mache ich auch hauptsächlich mit dem iPhone. Also ich mache das auch mit Photoshop natürlich, wenn ich zum Beispiel so druckbare Daten oder Dateien bearbeiten muss. Aber so die Sachen, die man bei Instagram sieht, die sind so hauptsächlich so eigentlich mit dem iPhone bearbeitet. Da gibt es halt viele verschiedene Apps, die ich da in Kombination nutze. Und solche Montagen sind auch tatsächlich mit dem Smartphone möglich.
Du benutzt ja verschiedene Apps, um die Fotos zu bearbeiten. Das geht ja jetzt alles nicht unbedingt in 5 Minuten. Wie viel Arbeit steckt denn in so einem Instagram-Bild von dir? Vom allerersten Schuss bis zum Upload?
Das mag sehr viele Leute wundern, wenn ich das mal sage. Also viele sind sehr erstaunt, wenn ich die Zeit nenne. Weil ich bin tatsächlich nicht der normale Fotograf. Also ich bin dann mehr der digitale Künstler, sage ich mal, der halt viele Bilder entweder fotografieren muss oder suchen muss oder eben mit anderen Fotografen oder Künstlern zusammenarbeite. Und es ist dann halt ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Manche Bilder, also wenn es wenige Elemente sind, die ich zusammenfüge, dann kann ein Bild auch mal in 1 bis 2 Stunden fertig sein. Es gibt aber auch tatsächlich Konzepte, wo ich mehrere Tage dran arbeite, weil ja, man kann sich vorstellen, so ein kreativer Prozess ist nicht von 0 bis 100%, dann ist das durch, sondern manchmal brauche ich auch mal eine Pause zwischendurch, muss vielleicht mich neu inspirieren oder sowas oder einfach mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag dann weiterarbeiten. Ja.
Die Motive deiner Bilder, die laufen einem ja nicht zwangsläufig einfach mal so über den Weg. Es gibt zum Beispiel da so ein Foto von einem Reh in einem pinken großen Blütenmeer. Ziehst du dann ganz gezielt los, um dir solche Bilder zu holen?
Ich glaube, das meiste ist tatsächlich, also ich fotografiere sehr, sehr viel. Also wenn ich auf Reisen bin zum Beispiel, fotografiere ich einfach alles, was ich irgendwie interessant finde. Und von daher habe ich halt ein sehr, sehr großes Bildarchiv. Also ich hatte halt die Chance, schon sehr viel zu sehen. Und wenn ich mal irgendwie was, ein Bild benötige, jetzt sage ich mal zum Beispiel ein Bild aus Südafrika oder sowas, und habe halt gerade keine Chance, irgendwie dahin zu kommen, dann habe ich natürlich meine Kontakte und kann halt eben Fotografen oder Künstler aus diesen Regionen ansprechen und eben fragen, ob die vielleicht so ein Bild da haben oder vielleicht so ein Bild fotografieren können. Und das ist dann eben im Endeffekt dann so eine Collaboration, dass man dann so zusammenarbeitet, dass eben der Fotograf in einem anderen Land das Bild zur Verfügung stellt und ich das sozusagen als Ebene für meine Bildkomposition verwenden kann.
Hast du dich schon vor Instagram mit Fotokunst auseinandergesetzt oder sind diese surrealen Bilder, wie du sie eben so machst, erst im Zuge auch von Instagram entstanden?
Also ich habe angefangen mit Bildbearbeitung, da war ich ungefähr 13 Jahre alt. Da habe ich so Photoshop für mich entdeckt. Das heißt, ich habe wirklich so Bilder bearbeitet, schon wirklich seit ich bin jetzt 27, also seit 14 Jahren ungefähr. Und fotografieren tue ich, seitdem ich ungefähr 15 bin. Das heißt, mein Bildstil hat sich natürlich entwickelt. Also ich bin jetzt bei Instagram seit ungefähr 2,5 Jahren. Anfangs habe ich noch richtige Shootings gemacht, also oft mit meiner jetzigen Verlobten. Dass wir irgendwie zu irgendwelchen, im Urlaub zum Beispiel, da waren wir auf einer Insel oder sowas und dann haben wir halt dann so ein Shooting gestartet und die Bilder habe ich dann natürlich auch dann bearbeitet und verwendet. Aber irgendwann habe ich dann ja mehr so diesen Stil, den ich jetzt habe, entdeckt. Also ich habe sehr, sehr viel experimentiert und das war auch eben ein langer Prozess. Also ich habe jetzt nicht von heute auf morgen mein Stil gehabt, wie ich ihn jetzt habe, sondern das war ein Prozess von ungefähr einem Jahr. Und deswegen hat Instagram auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich eben diesen Stil für mich entdeckt habe, weil ich challenge mich jeden Tag neu und versuche halt immer neue kreative Bilder zu entwickeln.
Du verkaufst ja mittlerweile auch deine Fotos, die auf Instagram zu sehen sind. Kannst du davon beziehungsweise eben von deiner Arbeit mit Instagram leben oder ist das nur so ein netter Zuverdienst?
Anfangs war es natürlich eine Spielerei, also das war mir persönlich wichtig, dass ich Feedback bekomme zu meiner Arbeit und dass ich Kontakte knüpfe. Mittlerweile ist meine Reichweite natürlich sehr, sehr groß und die Bilder, die ich täglich poste, die werden halt von sehr, sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Von daher gibt es natürlich auch viele Marken oder Kunden, die da jetzt Interesse haben, diese Reichweite zu nutzen oder auch einfach meinen Stil irgendwo zu nutzen, für eine Kampagne oder so. Von daher kann ich mittlerweile sagen, dass ich damit leben kann. Ja? Ich passe natürlich immer auf, inwiefern ich die Dinge auf meinem Instagram-Account veröffentliche, weil ich kein Fan von direkter Werbung bin eigentlich. Deswegen versuche ich das, wenn, dann immer so ein bisschen zu verpacken. Oder ich mache halt eben andere Kampagnen, wo die Leute einfach mein Talent als Bildbearbeiter nutzen wollen und erstelle irgendwelche Key Visuals für Kampagnen oder sowas in meinem Style. Viele Sachen sind doch einfach so aus Spaß. Also wenn ich mal irgendwie so ein Collab mache mit irgendwelchen Leuten, dann ist das einfach so, weil ich Bock drauf habe oder weil die auch Bock drauf haben. Und das ist einfach nur auch Spaß. So, ja.
Ja. Die Bilder von Robert Jahns, die gibt es mittlerweile sogar offline zu sehen. In diesem Jahr findet nämlich die erste Ausstellung von ihm in New York statt und er will auch auf eine Galerietour in Deutschland gehen. Wann die aber sein wird, das wird noch folgen, hat dann aber weniger irgendwas mit Instagram zu tun. Manche seiner Fotos musste er nämlich sogar reproduzieren, damit die auch im Großformat wirklich ausgestellt können. Wenn ihr seinen Account euch mal anschauen wollt, geht mal zu uns ins Blog trackback.fritz.de. Da gibt's einen Link zu seinem Instagram-Account. Und Links gibt's da auch noch viel, viel mehr und zwar zur Netzmusik auch, die ihr immer hört bei Trackback. Zum Beispiel die hier von Dilma. Wouldn't you? Namens. Jessie J mit B.O.B. Price Tag bei Fritz.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Ja, jede Woche stellen wir euch hier einen Blogger oder eine Bloggerin privat vor. Wir haben das Ganze ein bisschen erweitert. Ich nenne es mal Netzmenschen. Leute, die interessante Ideen, Projekte im Internet machen, die stellen wir euch hier vor. Und wir überlegen uns da nicht einfach irgendwen, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und da war Moritz Möller hier, der Brainy Artist auf Instagram. Und der hat uns Folgendes empfohlen.
Es gibt ein Projekt von Monika Kanukova, das heißt This Year Will Be Different. Das war ein Kickstarter-Projekt über ein Buch von Frauen, die interviewt wurden, die in die Selbstständigkeit gekommen sind und was für Schwierigkeiten und Herausforderungen sie hatten dabei. Und das Projekt hat sie mit solch einem Engagement vorangetrieben und ist auch wirklich zu einem spannenden Ergebnis gekommen und das kann ich nur empfehlen.
Und deswegen wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hallo Monika.
Hallo Theresa.
Hallo. This year will be different, denn es geht ja darum, dass Frauen sich selbstständig machen. Ja, du hast erfolgreich dieses Buch gecrowdfundet. Wie bist du denn auf die Idee dazu gekommen?
Also ich habe in einem Berliner Startup gearbeitet letztes Jahr und so wie es in einem Startup so abgeht und aufgeht, ist es ziemlich wild zugegangen und ich habe dann relativ kurzerhand gekündigt und habe dann gemeint, okay, ich mache mich jetzt selbstständig.
Und womit hast du dich dann selbstständig gemacht?
Es ist ganz lustig, weil ich bin, also meine Firma ist in Wien gemeldet und ich war hier beim Gewerbeanmeldeamt und habe gesagt, ja, also ich mache Community Management und das konnten sie nicht so ganz zuordnen, wohin das reingehört. Und jetzt bin ich eine Werbeagentur und ich glaube, das Einzige, was ich nicht mache, ist Werbung. Ich helfe Firmen dabei, Kundenkommunikation und ich helfe Firmen dabei, die Kunden näher an sich zu binden.
Okay. Und wegen diesem gescheiterten aber Projekt bei dem Startup hast du so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen und du wolltest dann deine Erfahrung da so ein bisschen weitergeben oder wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Also zuerst, also ich habe gekündigt und dann war ich so ein bisschen in einem Schock und habe vorher ein Buch gelesen. Also in diesem Buch geht es darum, dass man in 30 Tagen ein First Draft von einem Roman schreibt. Und ich habe mich dann tatsächlich jeden Tag hingesetzt und hatte nach einem Monat, nach dieser Kündigungsphase, 70.000 Wörter in der Hand und habe das mal zur Seite gelegt und bin in die USA geflogen. Und dann habe ich einige Menschen kennengelernt und habe so langsam meine Webseite erstellt und so und habe mir aber gedacht, naja, trotzdem habe ich einige Fragen, wie das so geht mit der Selbstständigkeit. Also es ist jetzt nicht unbedingt, also man kann, also jeder sagt immer, man muss total viel erspart haben und das hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, wie mache ich es, damit ich vom ersten Tag an von meiner Selbstständigkeit leben kann. Und als mich vor ein paar Tagen eine Freundin gefragt hat, lebst du eigentlich noch von deinen Ersparnissen? Habe ich sie nur verwirrt angeschaut und gesagt, was meinst denn du? Und sie hat gemeint, naja, also wie funktioniert das? Habe ich gesagt, naja, ich lebe von meiner Selbstständigkeit seit Anfang an und kann mich auch wirklich ernähren.
Das war scheinbar nicht zu erwarten, aber es hat gut funktioniert, sehr schön. Ja, wie ist es dann jetzt eigentlich, warum hast du dich dafür entschieden, dass dieses Buch speziell sich an Frauen richten sollte? Gibt es dann Besonderheiten, wo Frauen ganz besonders drauf achten müssen, wenn sie sich selbstständig machen, anders als Männer?
Also ich habe nur das Gefühl, dass sich das Frauen viel weniger zutrauen als Männer. Und dass Männer irgendwie diese Einstellung haben, dass das schon irgendwie klappt. Und ich glaube, dass Frauen da einfach viel bedacht sind, wie sie das denn anstellen. Und die Frauen, die ich speziell angesprochen habe für die Interviews für das Buch, arbeiten alle in Kreativindustries und sind also von Fotografen bis zu Bloggerinnen bis zu also Schriftstellerin ist dabei, Designerin, ja, Shop Eigentümerin, also wirklich verschiedene Berufe. Und ich habe mir einfach gedacht, dass es womöglich reflektierter sein könnte. Und es hat sich, also die Wahl von den Frauen, die ich zusammenbekommen habe, ist auch wirklich herausragend, weil jede von den Frauen hat einen anderen Aspekt der Selbstständigkeit beleuchtet.
Kann ich dann eigentlich dieses Buch noch bekommen und diese ganzen Geschichten der Frauen noch nachlesen, auch wenn ich dich beim Crowdfunding nicht mit Geld beworfen habe?
Ja, das Buch gibt es als E-Book bei Amazon.
Ah, okay.
Und sollte sich ein Verlag zur Verfügung stellen, das Ganze quasi zu vertreiben und so, wäre ich natürlich bereit, die Daten herzugeben. Momentan ist es einfach so, dass ich mit diesen Print-on-Demand-Sachen nicht so happy war von der Qualität her und ich mich dagegen entschieden habe, das einfach drucken zu lassen, einfach nur um es gedruckt zu haben.
Also wer das sich nochmal anschauen möchte, wir haben das Ganze im Blog zur Sendung trackback.fritz.de verlinkt. Egal, ob nun als Verlag oder als Privatperson, gibt es bestimmt oder so oder so an der einen oder anderen Stelle Interesse an This Year Will Be Different. Und ich möchte mit dir jetzt, liebe Monika, zu der Kurzfragerunde kommen.
Super.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Instagram auf jeden Fall.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich bin ein Mac-User.
Hardcore oder Casual-Gamer?
Ich game gar nicht.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt bei der Internetverbindung.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest, hörst? Gehört ja alles so ein bisschen zusammen. Anschaust.
Also ich lese sie nicht mehr. Also zumindest meine Blog-Einträge lese ich nicht mehr. Ich vertraue da auf die E-Mail. Also ich schicke einmal in der Woche einen Newsletter raus und kriege da eigentlich immer sehr emotionale Antworten. Und ich glaube, von dem ziehe ich einfach mein Feedback ab. Und wenn mir jemand Monate später schreibt und sagt, das habe ich jetzt wegen dem und dem gemacht, dann denke ich, ist es ganz positiv.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
An meine E-Mail.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder sonst irgendwas aus dem Internet, was wir nächste Woche hier unbedingt vorstellen sollen?
Also ich würde euch empfehlen, den Thorsten Keller zu nehmen, weil der ist in Hamburg zu Hause, ist ein Grafikdesigner und liebt Indie-Magazine. Und hat einen Instagram-Account, der wirklich nur auf diese Indie-Magazine spezialisiert ist und hat auch einen kleinen Shop, mit dem er, das kann man in einem Kaffeeladen in Hamburg kaufen, wo er Indie-Magazine bestellt aus ganzer Welt und sie dort über diesen Shop vertreibt.
Wow, das klingt toll.
Ich bin wirklich super.
Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt darauf, wie das Ganze dann bebildert sein wird. Wenn er aus irgendwelchen Gründen jetzt keine Zeit oder keine Lust hat, was wäre dein zweiter Vorschlag?
Also die Nadine Knobelsdorf von Style Taxi. Das ist eine ganz gute Freundin, die ich beim Fashion Camp in Wien kennengelernt habe. Das Fashion Camp gibt es wieder in 3 Wochen. Und sie macht jetzt eine Fernsehsendung online.
Okay, die da heißen wird?
Das weiß ich eigentlich noch gar nicht.
Aber das können wir ja dann erfragen. Okay, alles genau. Klar. Sehr gut, Monika. Gibt es ansonsten noch eine Frage, die ich dir noch hätte stellen sollen?
Warum man das Buch lesen sollte? Ich glaube, das wäre eine Frage, die man noch beantworten müsste.
Dann schieß mal los.
Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt sich sofort selbstständig machen möchte, habe ich beim Schreiben von dem Buch, also erstens fühle ich mich jetzt sicher, auch wenn Aufträge nicht reinkommen, weil ich weiß, wie man das angeht, damit Aufträge reinkommen und auch, wie man sich professionell generell präsentiert, damit man sich theoretisch später irgendwann vielleicht selbstständig machen könnte, würde ich das Buch jedem empfehlen, weil es einfach wirklich für einen Sonntag im Bett das Beste ist. Also ich habe
vom
das Buch
Sonntag
selbst.
Im Bett raus ja. In die Welt mit einer eigenen Firma. Sehr gut.
Ich hab das Buch einfach selber sehr oft gelesen und die Geschichten von den Frauen sind einfach wirklich überwältigend. Also mich hat das persönlich überwältigt. Und ich war ja im Prinzip nur das Medium, das die Geschichten nacherzählt hat.
Monika, dann danke ich dir sehr für dieses Buch. Ich werde auch auf jeden Fall mal etwas länger nochmal da reinschauen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was du noch alles so vorhast, selbstständig.
Dankeschön.
Mach's gut.
Schönen Abend.
Ciao.
Walking past those lines, You see it's darkening and you know that it's time. Looking back at all you've tried, you got no power left and so you gotta fight. Thirsty was when we first met, the bar in retro, a place that I never forget. You hypnotized me with your smile, and guess what others wouldn't have thought about in a while. You leave us all behind, you charming, but what do you think? What should we do without the one that we love? You're breaking our hearts with Irish coffee and sweet jokes, and leave us craving for. Times we've had, this Nordic city's only glooming with your face in it. Receding hairline or not, we'll be waiting for you to come back for more. You leave us all behind, you're charming, but what do you think? What should we do without the one that we love? You're breaking our hearts with Irish coffee. You see it's darkening and you know that it's time.
Paula Tebbins, die junge Dame, kommt eigentlich aus Berlin, wohnt da mittlerweile aber nicht mehr, sondern sie ist jetzt nach Kopenhagen gezogen, schon vor ein paar Jahren, und hat es da scheinbar so lieben gelernt, dass sie einfach da geblieben ist. Aber das Schöne ist, sie kommt jetzt bald wieder nach Berlin und vor allen Dingen kommt sie nach Potsdam, nämlich hier ins Fritz-Studio zu, an Signed, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Die läuft ja immer am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr. Also Christoph Schrag hat nochmal alles aufgefahren, was geht, damit Paula wieder zurückkommt in ihre alte Heimat, und dann wird sie dort morgen also nochmal ein paar aktuelle Songs zum Besten geben. Und Trackback ist damit auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich habe noch eine allerletzte Netzmusik von euch, und zwar von meinen heiß geliebten Great White Buffaloes, und zwar Headlights heißt der Song. Ich verabschiede mich, wir hören uns morgen im Blue Moon wieder, da könnt ihr mir eure Sorgen erzählen ab 22 Uhr hier bei Fritz, und bis dahin sehen wir uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut, ihr Lieben.
und das hört man.